Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Susanne. Wir sprechen heute über Burnout. Kannst du dich bitte kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Sehr gerne, liebe Anita. Danke für deine Einladung. Mein Name ist Susanne Salomon. Und ich begleite Burnout-betroffene Frauen durch ihre Burnout-Krise, also sowohl Frauen, die bereits einen Burnout-Zusammenbruch erlitten haben und versuchen, wieder in ihr Leben zurückzufinden oder sich ein neues Leben aufzubauen, als auch Frauen, die zum Beispiel selbst erkennen, dass sie in einer Burnout-Spirale drinnen stecken und noch versuchen, diesen Burnout-Zusammenbruch abzuwenden. Ich begleite aber auch Unternehmen und Teams, die zum Beispiel bei einer Wiedereingliederung nach einem Burnout Kollegen wieder zurückholen ins Team und da versuchen, das professionell begleiten zu lassen. Oder weil es ja auch immer noch ein, ich sage es einmal, Tabuthema ist oder wo sich halt auch Unternehmen sehr schwer tun damit, in der Prävention, dass man auch ein bisschen ein Gefühl dafür hat, ein bisschen mehr sensibilisiert ist für die Themen, für die Symptome, für was ist wichtig, was sind die Do's und Don'ts im Umgang mit Betroffenen und diesen Themen.
Sehr interessant. Ja, das, was du gerade ansprichst, das Tabu, beziehungsweise auch, mir kommt immer vor, das Thema wird so als Modeerscheinung abgetan. Und da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht und habe da eine Studie gefunden, vielleicht kennst du die auch, von dem Sozialpsychiater Johannes Vakanta. Der hat, die Med-Uni Wien hat da eine große Studie durchgeführt über psychische Erkrankungen und ein Teil davon war auch Burnout. Also Burnout-betroffene Menschen wurden untersucht und das Ergebnis finde ich ziemlich erschreckend, also 40% der Erwachsenen weisen Anzeichen des Burnout-Syndroms auf im Stadium 1 und 2 und 8% der Menschen befinden sich im Stadium 3 und das bedeutet bereits psychisch krank zu sein. Frauen und Männer sind gleich häufig betroffen. Laut der Studie kommen Frauen mit schweren Belastungen zwar besser zurecht als Männer, aber sie haben eben häufig Doppelbelastungen. Und was ich auch erschreckend finde, dass immer mehr Jugendliche auch betroffen sind. Ja, du bist Coach und Mentorin und begleitest eben Menschen aus der Burnout-Krise. Und da habe ich gleich zu Beginn eine Frage von einer Followerin auf Instagram, die gerne wissen möchte, woran erkennt man Burnout?
Ist eine sehr spannende und wichtige Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, weil Burnout eben etwas sehr Vielschichtiges ist. Wird ja auch immer wieder diskutiert, dass es ja nicht als Krankheitsbild gilt, also dass es nicht eine Diagnose Burnout gibt, was einfach damit zu begründen ist, vereinfacht ausgedrückt, weil es ein Syndrom ist. Das heißt, es sind eine Ansammlung verschiedener Symptome, die auch bei anderen Erkrankungen so vorkommen könnten, die aber in der Kombination, in der Summe dieses Burnout-Syndrom eben ergeben. Und wie das halt bei einem Syndrom so ist, es gibt halt nicht die eine klassische Behandlungsmethode. Man macht das nach Schema F oder X, ja. Und so kann man das halt behandeln wie bei einem anderen Krankheitsbild, wo das vielleicht recht klar ist. Und das macht es halt auch so schwierig, weil die Symptomvielfalt ist gigantisch groß. Also das fängt damit an, dass man dubiose körperliche Symptome hat, ja. Und da ist vom Tinnitus über Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme, da kann alles dabei sein, ja, Juckreiz, Hautausschläge, also da ist wirklich das ganze Spektrum dabei, ja, nicht nur Kopfschmerzen oder Schlafstörungen, was vielleicht mal klassisch sich als erstes denkt, wenn man an Stress denkt, ja, sondern da ist wirklich alles möglich. Das hängt halt auch sehr viel davon ab, wo habe ich normalerweise körperlich meine Schwachstellen, weil dort werde ich wahrscheinlich als erstes reagieren. Und das ist halt von Klientin zu Klient und Klient halt sehr unterschiedlich. Aber es gibt auch kognitive Beeinträchtigungen, die meiner Meinung nach oft viel zu stark unterschätzt werden, also Konzentrationsschwierigkeiten zum Beispiel, ja. Man wird sehr stark fehleranfällig. Und das ist auch eins der Dinge, wo man so als erstes erkennt bei der Arbeit. wenn man es gewohnt ist, tolle Leistungen zu bringen, weil viele Burnout-Betroffene sind ja echte Key-Performer, also die sind ja echt leistungsorientiert und geben Vollgas. Und wenn die dann anfangen, fehlerhaft zu arbeiten oder für Dinge länger zu brauchen als sonst, ja, dann wird das natürlich sehr auffällig, ja, und sehr unangenehm. Und das sind zum Beispiel so typische Anzeichen, woran das ein Top-Performer zum Beispiel erkennen würde, wenn er ins Burnout rutscht, als Beispiel.
Interessant. Also ich hätte ja gedacht, dass wenn man quasi an Burnout erkrankt, dass man dann erschöpft ist und vielleicht nur mal schlafen will oder nicht aufstehen kann. Also das ist interessant, was du da sagst, weil dieses Anzeichen, die du da jetzt genannt hast, die kann man ja bald haben im Alltag.
Ganz
also woran
genau.
Erkennt man dann, dass es ein Burnout ist? Und
das ist ja gerade vorhin auch anhand der Studie sehr schön erklärt.
Ja.
Es gibt mehrere Stufen. Ja, und wenn ich mich in den ersten Stufen befinde, ist es noch so, dass ich da quasi wieder, ich würde sagen, elegant rauskommen kann, ja, auch meistens noch ohne fremder Hilfe, also ohne einer Therapie, ohne einer Behandlung, ja, weil es jetzt das System noch nicht komplett durcheinander ist. Ich versuche das immer so zu erklären. Einer der Haupttreiber beim Burnout ist ja Stress. Und wir haben einen Stresshaushalt. Das heißt, der funktioniert auch nach bestimmten Regeln. Und wenn wir dieses Stresssystem überstrapazieren, dann kippt es irgendwann. Das heißt, irgendwann ist es dann nicht mehr im Gleichgewicht und dann kann der Körper diesen Stress einfach nicht mehr verarbeiten. Das heißt, wir sind im Dauerstress. Selbst wenn von außen nichts Stressiges passiert, sind wir trotzdem gestresst und das durchgehend. Und das sorgt natürlich dafür, wenn man sich überlegt, wo Stress herkommt, das ist ja so ein Überlebensmechanismus quasi, ja. Wir erzeugen Stress im Körper, dass wir bei einer Gefahr fighten können, weglaufen können und so weiter. So. Wenn ich aber diesen Zustand ständig habe, dann bedeutet das, dass alle Systeme, die nicht gebraucht werden für Flucht und Kampf, ständig unterrepräsentiert sind, ja. Also Schlafbedürfnis habe ich keins, wenn ich jetzt davonrennen muss, ja. Essen will ich auch nicht, wenn ich jetzt davonrennen muss, ja. Sexualität will ich auch nicht ausleben, wenn ich jetzt davonrennen muss, ja. Und das ist aber bei einem Burnout-Betroffenen, der da hineinrutscht, das ist ja jetzt nichts, was über Nacht passiert, sondern da geht's ja um Monate oder Jahre, ja. Der rutscht da hinein und irgendwann kippt das komplett. Das heißt, der Körper kann gar nicht mehr anders als sich gestresst fühlen, ja. Und damit funktionieren aber auch viele andere Sachen im Körper einfach nicht mehr. Und das macht dann natürlich erschöpft, ja. Also wenn ich nicht mehr gescheit essen kann, kennt man ja auch Burnout-Betroffene, ernähren sich oft ganz miserabel. Weil sie auch einfach dieses Bedürfnis nicht haben, ja. Oder sie schlafen sehr schlecht oder viel zu wenig, ja. Das sind so ganz typische Sachen, die dann zur Erschöpfung führen, weil irgendwann kann der Körper nicht mehr. Irgendwann muss er ruhen können. Irgendwann muss er sich regenerieren können und diese Regeneration, die fällt halt einfach weg.
Also erstens mal finde ich das jetzt hochspannend und interessant, wie du das jetzt dargestellt hast. Und ich muss sagen, ich glaube, dass es wirklich so gesehen total schwierig ist für Menschen, jetzt das für sich selber auch zu erkennen, weil ich denke mal, da muss man ja sehr mit sich und seinem Körper sozusagen im Einvernehmen sind. Und da spießt sich aber der Stress wieder, ne? Da hat
du
man
hast,
halt gar
Du hast es genau erfasst, liebe Anita, das ist tatsächlich ein Thema. Also viele Burnout-Betroffene haben ganz einen schlechten Zugang zu sich, ihren Bedürfnissen. Die fühlen das gar nicht, ja? Also die spüren gar nicht zum Beispiel, wie verkrampft und verspannt die sind, ja? Und wenn sie dann aber mal zur Massage geschickt werden, weil sie wegen Rückenproblemen beim Physio gelandet sind, ja, sagt einer, Gott, sind sie hart, sind sie da verspannt. Ach so, wirklich, das ist bei mir ganz normal, ja. Also das ist, oder dass sie nur mit 5 Stunden Schlaf auskommen, das ist ja ganz normal. Also die denken da gar nicht drüber nach, dass das eigentlich nicht mehr gesund ist, ja.
Eigentlich und, körperschädigend.
Ja, ne? Oder dass sie am Abend ein Glas Wein brauchen, um runterzukommen, weil es gar nicht mehr anders geht, ja. Und solche Sachen. Oder dass die Libido in der Beziehung nachlässt. Naja, ist halt so nach ein paar Jahren. Na, ist nicht so, ja. Sondern das hat ja einen Grund, ja. Und wie du sagst, also die spüren das nicht. Und viele sind halt auch tatsächlich vom Leben getrieben, ja. Also die haben auch so wahnsinnig viel um die Ohren, dass sie gar nicht kurz innehalten können und sagen können, ja, was stimmt denn da nicht? Was passt denn da nicht? Sondern da braucht es dann halt oft wirklich Leute von außen, die sagen, du, mir fällt auf bei dir, da hat sich was verändert, ja. Oder auch in der Arbeit, ja. Wenn man unkonzentriert ist und so weiter, ja, will man sich das vielleicht selber gar nicht so eingestehen, weil man ist das ja von sich nicht gewohnt, ja. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn einmal ein vertrauenswürdiger Kollege sagt oder eine Kollegin, hey du, mir fällt auf, du bist irgendwie so, ja, unkonzentrierter als sonst oder es dauert irgendwie alles länger, ja, wenn wir was abgeben wollen gemeinsam und was ist denn los? Ja?
Naja, vielleicht können wir dann noch ein bisschen, um das noch besser zu erkennen oder zu verstehen, auf deiner Webseite gibt es deine ganz persönliche Heldinnenreise nachzulesen, denn du warst selbst Burnout betroffen und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch so, dass es auch immer wieder passieren kann. Und wie war da deine persönliche Erfahrung? Was ist da passiert? Kannst du uns das erzählen?
Kann ich gerne natürlich ein bisschen Einblick geben. Also mein persönlicher Burnout-Zusammenbruch war mit Mitte 20. Muss vielleicht dazu sagen, ich bin jetzt 43, also dass man es ein bisschen einordnen kann. Und relativ früh, du hast es selber vorhin schon gesagt, die Leute werden immer jünger. Also ich hatte auch schon Teenager mit Burnout in der Begleitung. Und bei mir war das aber schon mit Mitte 20, finde ich, recht früh. Also das war 24, das ist jetzt noch nicht irgendwie so das Alter, wo man sagen würde, da hat man jetzt schon wahnsinnig viel gemacht oder wahnsinnig viel an Krisen erlebt. Aber das war halt bei mir anders. Also bei mir war es tatsächlich so, dass eine Krise die nächste gejagt hat, ja. Es war beruflich anspruchsvoll, herausfordernd, aber im positiven Sinne. Also ich habe das nicht als negativ erlebt, aber in Kombination mit den ganzen privaten Problemen, also familiär, finanziell. Ich war damals mit einem Schwarzafrikaner verheiratet. Wir hatten sehr viel mit Rassismus zu tun, ja, und mit ganz vielen anderen Themen. Also das ist für einen jungen Menschen, wenn er das über viele Jahre hinweg ständig hat und so wirklich Schlag auf Schlag und vieles parallel, dann musste erst einmal einen Weg finden, das zu verarbeiten und damit umzugehen. Und das war bei mir halt nicht möglich. Also mein Burnout-Zusammenbruch war tatsächlich darauf zurückzuführen, dass einfach zu viel emotional auch anspruchsvolle Sachen, Entwicklungsschübe und Veränderungen im Leben waren, die ich nicht adäquat verarbeiten konnte. Und irgendwann hat dann mein Körper gesagt, aus, wir können jetzt nicht mehr. Also es geht jetzt einfach nicht mehr. Und ja, dann ging halt auch plötzlich nichts mehr. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann wie ein Häufchen Elend nur noch geheult und konnte gar nichts mehr. Also da war dann einfach aus. Bin dann zum Arzt und der hat das Gott sei Dank sehr schnell erkannt, worum es geht. Hausarzt damals. Und ja, der hat auch mir sofort ein Medikament mitgegeben, also Antidepressiva. Leider die falschen, wie sich dann herausgestellt hat. Aber ja, also das war relativ schnell klar, worum es da geht, ja.
Also man braucht dann Antidepressiva?
Nicht zwangsläufig, aber in meinem Fall war es so, dass ich möglichst schnell natürlich wieder stabil werden wollte. Also das war auch das Ziel. Und weil ich wirklich so ein Häufchen Elend war, hat er halt gemeint, das ist eine gute Idee. Wir probieren das mal. Wenn ich es gut vertrage, schön. Wenn nicht, würde es halt der Psychiater, die Psychiaterin dann sich das anschauen. Aber dass ich einfach einmal, weil das dauert ja 2-3 Wochen, bis sie die Wirkung entfalten, dass ich da zumindest irgendwann einmal was habe. Man muss sozusagen, das war kurz vor Weihnachten und da war es dann halt auch schwierig, Facharztplätze zu bekommen und so weiter. Deswegen hat er da halt die Initiative ergriffen. Würde heute, glaube ich, kein Hausarzt mehr machen.
Mhm.
Ich glaube, heute schickt man sofort zum Facharzt, zur Fachärztin.
Der Hausarzt, kann man aber sagen, der kennt dich gut wahrscheinlich, oder?
Der kannte mich jetzt nicht besonders gut, aber für den war sehr schnell klar, was Sache ist, ja.
Aber was waren da so für Anzeichen, wo er daraus geschlossen hat, das ist klare Sache?
Ich war sehr verwirrt, total hilflos und das bin ich halt nicht, ja. Also ich bin jemand, auf den du dich zu 100% verlassen kannst, der voll im Leben steht, der total krisenfest auch eigentlich ist. Also wie gesagt, was ich schon an Krisen bewältigt hatte, schon alleine zu diesem Zeitpunkt mit diesen jungen Jahren, das kriegen andere Menschen gar nicht im ganzen Leben hin, ja. Und deswegen, das hat es mir überhaupt nicht ähnlich geschaut, ja. Und ich war wirklich ein Häufchen Elend. Also ich bin dort gesessen und als wäre ich ein kleines Kind, das gar nichts mehr kann, ja. Und das war ganz schier, also richtig schier, ja.
Unterscheidet sich das eigentlich, also wie ist das bei einer Depression dann? Ist das ähnlich oder unterscheidet sich das?
Es gibt ja einen Grund, warum man von Erschöpfungsdepression spricht, wenn man von Burnout spricht, weil die meisten Burnout-Betroffenen leiden ja nicht nur an der Erschöpfung, sondern eben auch an einer Depression. Es gibt ein paar Ausnahmen, also ich habe schon welche kennengelernt, die Burnout hatten, aber weil sie zum Beispiel sehr viel Sport gemacht haben, sind sie nie in diese Depression hineingekommen. Also die haben da immer die Kurve gekriegt quasi. Ja, das heißt, die hatten zwar diese totale Erschöpfung, vor allem diese emotionale, körperliche Erschöpfung, aber nicht die Depression im klassischen Sinne dieses, alles ist sinnlos zum Beispiel und ich kann gar nichts mehr, ja. Aber eben auf der mentalen Ebene, ich kann gar nichts mehr. Bei mir war es tatsächlich eine Depression, also wie du richtig sagst, ja. Mhm. Deswegen auch die Antidepressiva, um mich wieder zu stabilisieren, ja.
Also das heißt, gibt es da mehrere Behandlungsmöglichkeiten bei
Burnout? Ganz genau. Also Burnout ist, wie gesagt, ein bunter Hund, ja. Und je nachdem, auf was du ansprichst und was für dich wichtig ist. Also bei meinen Klientinnen ist, die haben ja oft auch andere Störungen. Also es ist selten so, dass jemand nur mit einem Burnout daherkommt. Die meisten, wie gesagt, haben eben eine Depression noch diagnostiziert. Posttraumatische Belastungsstörung wird oft diagnostiziert. Angststörungen werden oft diagnostiziert. Ja, also das sind ganz typische Begleitungen, sage ich jetzt einmal. Und je nachdem, in welcher Kombination das halt auftritt, versucht man halt bestimmte Medikamente anzubieten, um zu stabilisieren. Warum ist das so wichtig? Also ich kann das auch an meinem Beispiel erklären. Ich bin jetzt nicht der Freund von Psychopharmaka, muss man gleich einmal dazu sagen, ja. Aber ich habe selber eben damals die Erfahrung gemacht, dass die richtigen Psychopharmaka, als ich dann die richtigen bekommen habe, ich hatte ja zuerst leider nicht die richtigen, dass ich sehr schnell wieder stabil war. Also stabil im Sinne von, ich konnte wieder die ersten Entscheidungen in meinem Leben treffen, ich konnte wieder meinen Alltag einigermaßen bewältigen und bin dann relativ schnell auch wieder in den Beruf zurückgekehrt. Ja. Das ist für Menschen ohne Medikamente meistens nicht so schnell möglich, muss man einfach so sagen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe mit meinen Klientinnen, die haben sich leichter getan mit der Begleitung von Medikamenten. Aber, und das ist jetzt wirklich das große Aber, die meisten haben eine lange Zeit gebraucht, bis sie mit den richtigen Medikamenten richtig eingestellt waren. Also da muss man sich manchmal ein bisschen durchprobieren. Wie gesagt, ich habe ja auch am Anfang die falschen gekriegt.
Und kommt man dann wieder weg von den Medikamenten oder ist es dann, bleibt es dann?
Also dieses Vorurteil, man wird süchtig nach Medikamenten oder man kann dann nicht mehr ohne leben oder sowas, ich glaube, das ist ein bisschen veraltet. Mittlerweile ist ja auch die Pharmaindustrie wesentlich weiter als noch, als ich damals krank geworden bin, ja. Und heute ist es so, dass die Psychiater und Psychiaterinnen da schon sehr gut aufgestellt sind und schon oft schon verschiedene Cocktails quasi parat haben, die sie anbieten können. Und dann wird einfach ausprobiert. Ja, also es ist ein längerer Prozess, weil eben die Wirkungsdauer ein bisschen braucht, bis sich's quasi zeigt, wie es wirkt. Aber man kann da wirklich sehr gut mit verschiedenen Medikamenten in Kombination das perfekte Ergebnis für den jeweils Betroffenen erreichen. Es ist halt auch eine Geduldsfrage, muss ich sagen.
Und wenn man jetzt das absolut ablehnt und sagt, ich möchte es ohne Medikamente schaffen, ist das realistisch?
Ist auch realistisch, kommt aber immer auf den Zustand an. Also ich bin jetzt keine Medizinerin, ja. Bei schweren Depressionen würde ich ehrlicherweise davon abraten, es sei denn, ich habe wirklich das optimale Umfeld und bin perfekt begleitet. Aber das muss ich auch erst einmal haben, ja. Das haben, glaube ich, die wenigsten. Und ich kenne halt auch Fälle, wo Psychopharmaka auch negative Auswirkungen hatten, die also Angststörungen verstärkt haben oder sowas. Und wenn da eben so eine Angststörung verstärkt wird, ist das natürlich ungünstig, ja. Also da gibt's ganz schlimme Dinge, die da halt auch mit reinspielen können, muss man einfach so sagen. Je nachdem, wie schlimm halt die Depression auch ist, ja.
Was ich mich frage, braucht's auch, um mit dem Burnout umzugehen, also beziehungsweise positive Veränderung zu bewirken, eine Akzeptanz zur Krankheit, also wie kann man da jetzt sagen, wenn es keine Krankheit ist, zum
das Syndrom, ja, na, das passt schon. Du kannst gerne Krankheit sagen. Ich will damit nur sagen, laut Liste ist es keine, ja. Aber das ist und das wird halt immer wieder diskutiert, warum eigentlich nicht, ja, weil es so wirkt, als würde man es nicht ernst nehmen. Das ist ja nicht so. Sondern es ist halt einfach nicht, man kann es nicht in eine Schublade stecken, ein Maschall drauf machen und sagen, das ist Burnout und es ist immer das Gleiche. Also wegen der Akzeptanz. Ja, Akzeptanz ist ein Riesenthema und ist die größte Hürde. Der Grund, warum die meisten Menschen den Zusammenbruch erleben, ist, weil sie die Akzeptanz nicht hinbekommen. Also ich habe ganz, ganz wenige Frauen bei mir in der Begleitung, die so selbstreflektiert sind, dass sie es hinbekommen, zu sagen, ich habe ein Problem und ich lasse mir jetzt helfen. Weil die meisten Burnout-Betroffenen, speziell Frauen, sind da ganz anders gestrickt. Ich muss alles alleine machen, niemand kann es so gut machen wie ich, ich muss es allen recht machen, ich muss perfekt sein. Also der Klassiker, sämtliche Antreiber sind da ganz stark vertreten und das macht es halt fast unmöglich. Also ich konnte schon oft auch in meinem beruflichen Umfeld vielen Leuten einfach dabei zuschauen. Und selbst ich als Expertin, die sehen kann, ja, und die Leute auch darauf ansprechen kann, ja, kann nichts erreichen, wenn da keine Akzeptanz möglich ist. Und in diese Akzeptanz muss ich aber gehen. Und diese Akzeptanz bedeutet, ich bin A, hilfebedürftig und B, ich bin fehleranfällig. Und das geht für diese Menschen oft gar nicht. Also das ist für die ganz schlimm. Und weiß ich auch aus eigener Erfahrung, für mich war das so schlimm, so hilflos zu sein, ja. Und angewiesen zu sein auf fremde Hilfe. Ich bin das einfach nicht gewohnt gewesen. War ganz schlimm.
Mhm.
Das ja. Muss man halt einmal schaffen.
Ich stelle mir das auch schwierig vor, weil, ja, man möchte ja funktionieren.
Ganz genau. Und nicht nur das, man möchte ja top performen, so wie man es gewohnt ist, ja. Oder sein Leben einfach toll managen.
Einfach, ja, gesund sein und alles passt und.
Familie managen, ja, Job vermanagen, ja. Genau. Ja.
Mhm. Ja. Schon schwierig. Ich möchte jetzt noch gerne noch ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen. Und zwar, was verstehst du persönlich unter dem Begriff Burnout in deiner Arbeit?
Also ich verwende gerne den Begriff ausgebrannt sein, weil es sich für mich auch immer so angefühlt hat. Und wenn ich meinen Klientinnen so zuhöre, ist es ähnlich. Also es gibt Ausnahmen, muss ich auch dazu sagen. Aber bei den meisten ist es ein wirklich ausgebrannt sein. Ja, da sind sämtliche Ressourcen aufgebraucht worden, die da waren und sind weg. Und irgendwann, wie gesagt, wenn das so ist, bricht das System zusammen und sagt, jetzt ist aus. Jetzt machen wir Pause, jetzt regenerieren wir mal.
Und hast du jetzt in der Erfahrung zu deiner Arbeit, gibt es da so einen besonderen Grund für Burnout? Oder häufen
ja,
sich da Gründe?
Ja, definitiv. Also offiziell gilt ja nur dann es als Burnout momentan, wenn es berufsbedingt ist. Also das ist der Arzt auch als solches deklariert. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, es spielt oft der Beruf mit hinein, aber gerade bei Frauen sind es oft andere Themen. Also da ist es so, wie du vorhin schon angesprochen hast, die Mehrfachbelastung. Dieses auch hin- und hergerissen sein zwischen, ich will eine gute Mutter sein, aber ich will auch einen guten Job in der Arbeit machen. Ich will mich persönlich verwirklichen, passt aber dann halt oft nicht. Ich will die beste Mutter der Welt sein. Irgendwie spießt sich das schon alleine, weil ich die Zeit und die Energie gar nicht habe. Ja? Und wenn ich dann auch noch alleinerziehend bin, dann super GAU. Ja? Dann haben wir ja auch in unserer Gesellschaft das Problem, dass wir Frauen oft viel höhere Ansprüche zu erfüllen haben, ja. Weil wir uns viele Sachen erst erkämpft haben. Ja, also das ist ja in vielen Bereichen noch recht frisch. Das heißt, als Frau habe ich immer das Gefühl, ich muss fast doppelt so viel leisten, um dieselbe Anerkennung bekommen zu können wie ein Mann. Ja, wir brauchen uns ja nur anschauen, das Gehaltsgap zum Beispiel ist ja immer noch ein Thema. Aber solche Sachen halt, ja. Also gesellschaftlich, glaube ich, ist der Druck auf uns Frauen in vielen Bereichen viel größer. Deswegen glaube ich, dass da sehr viel auch gesellschaftlich hineinspielt, dass das nicht nur was Persönliches ist. Ich habe auch viele dabei gehabt, die kranke Angehörige haben, die gepflegt haben. Mhm. Das ist, finde ich, eins der allerschlimmsten Zustände, weil da wird es nie besser. Du weißt nicht, wann es endet.
Ja.
Die Person ist meistens super undankbar, weil ja selber so unglücklich und so frustriert über den eigenen Zustand. Das heißt, das ist eine nur Lose-Lose-Situation, ja.
Mhm.
Und das musst du aushalten, ja. Und das ist halt echt besonders schwer, ja. Also wenn du gar nicht weißt, wann es endet und es wird nicht besser, sondern nur schlechter, kann man eigentlich nicht gewinnen, ja.
Ja, genau. Das mit pflegenden Angehörigen, das ist ein großes Thema. Und die Personen brauchen eigentlich ganz dringend auch Erholung, aber sie erlauben sich gar nicht. Also
na, es ist einfach schwer, weil wenn ich die Verantwortung für jemand anderen übernehme in dieser Form, habe ich natürlich Hemmungen dann einmal zu sagen, okay, und heute mache ich das einmal nicht, weil ja. Wer soll es denn dann tun? Ja, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Ja,
genau.
Und selbst wenn es jetzt zum Beispiel Pflegekräfte gibt, ja, die unterstützen. Ich kenne so viele, vor allem ältere, kränkere Personen, die so jemanden niemals ins Haus lassen würden. Ja, na, was mache ich denn dann? Ja, mhm. Bin ich ja chancenlos. Ja. Also es ist ganz, ganz schwer, weil diese Menschen sind dann oft wirklich stur und in ihrer letzten, sage ich es einmal, Selbstwirksamkeit und in diesem der letzten Eigenständigkeit, die wollen sie natürlich nicht aufgeben, ja. Und in dem Moment, wo sie jemanden Fremden hereinlassen, der ihnen hilft bei ganz alltäglichen Sachen, ist es vorbei, ja. Da gestehen sie sich ja quasi ein, das ist jetzt vorbei. Und das ist ganz schwierig. Und also das ist ein Spannungsfeld, nicht schön. Wirklich nicht schön. Und führt halt leider, wenn man auch vorbelastet ist und wenn man der Typ dafür ist, kann das auch zum Burnout führen, ja, gar nicht so selten.
Ja, kenne ich selber Menschen, die aufgrund dessen, also noch davongeschrammt sind, aber halt auch wirklich schon sehr belastet waren. Wenn man jetzt sozusagen eine Person ist, die erkannt hat, ja, bei mir ist das so, ich erkenne, ich habe Burnout. Wie kann man das, und das ist jetzt wieder eine Frage einer Followerin, wie kann man das seinem Umfeld erklären?
Gar nicht so einfach, das ist richtig, ja. Vor allem, ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem, wenn ich Trainings gebe zu dem Thema, da sitzen im Raum immer quasi 50-50, die schon Burnout-Erfahrung haben oder jemanden kennen und dann die, die sich das gar nicht vorstellen können. Und die, die sich es gar nicht vorstellen können, für die ist das tatsächlich nicht vorstellbar. Weil für die ist das, fühlt sich das Leben einfach nicht so anstrengend an. Für die fühlt sich das auch nicht so erschöpfend an. Für die fühlt, die fühlen diese Ansprüche auch gar nicht, die jemand, der Burnout betroffen ist, spürt. Ich spreche immer von einer Ausbrennerinnenpersönlichkeit und habe ja auch einen Selbsttest auf meiner Webseite, wo man sich anschauen kann, wie groß sind die eigenen Anteile dieser Ausbrennerinnenpersönlichkeit, um zu schauen, aha, bin ich potenziell eher gefährdet als jemand anderer zum Beispiel? Weil Menschen, die betroffen sind, haben halt viele Gemeinsamkeiten, das muss man einfach so sagen. Ja, sie sind nicht alle gleich, aber viele Gemeinsamkeiten. Der Klassiker, was man immer wieder sagt, der Perfektionismus zum Beispiel, ja, oder die Antreiber, die ich vorhin erwähnt habe, ja, die eine sehr starke Rolle spielen. Die sind da halt sehr stark ausgeprägt. Sehr viele meiner Klientinnen sind auch traumatisiert in der Kindheit. Ja, das heißt, die haben auch wirklich schon schwere Krisen in der Kindheit erlebt. Ja, und sind es gewohnt, eben alles alleine zu machen und so weiter und so fort. Ja, ja. Wo wollten wir hin?
Wie man es dem Umfeld erklären soll.
Ah ja, genau, wie man es dem Umfeld erklärt. Und deswegen ist es dann halt für die Personen, die sich das so gar nicht vorstellen können, dann auch schwer, sich vorzustellen, okay, der hat jetzt ein Burnout. Selbst wenn ich jetzt die Symptome erkläre, versteht der ja noch nicht, naja und, aber dann reiß dich halt zusammen. Na, dann mach halt, ja. Oder dann mach halt ein Wellness-Wochenende, dann geht's dir wieder besser, ja. Also hier zu verstehen, dass das schon auf physischer Ebene gar nicht mehr möglich ist, dass sich der nach einem Wochenende wirklich entspannen kann, ja, ist schon einmal wichtig zu verstehen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Burnout-Betroffene ja nicht faul sein wollen oder nicht quasi weniger leistungsfähig sein wollen, sondern die kämpfen ja innerlich richtig dagegen an, ja, weil sie möchten ja wieder leistungsfähig sein, ja. Nur der Körper und der Geist sagen halt einfach, na, mach mal nicht mit, ja, ist jetzt genug. Und das ist halt wirklich schwierig, ja, weil wenn man einem Burnout-Betroffenen zuschaut, die sind ja oft ganz schnell wieder voll aktiv und du hast sofort wieder das Gefühl, oh, das ist eh alles in Ordnung. Mhm. Oder Ärzte, die das so oft falsch einschätzen, da sitzt ein Burnout-Betroffener, der fix und fertig ist, sitzt aber dort wie eine Eins, super souverän und vermittelt natürlich alles, nur nicht den Eindruck, dass er fix und fertig ist. Der geht dort aus diesem Raum raus, ist schweißgebadet, hat einen Nervenzusammenbruch, ja. Aber dort sitzt er wie eine Eins, weil er es einfach gewohnt ist zu performen, ja. Und dieses Muster, das zu können, ja, ist so arg verankert, dass es auch wahnsinnig schwer ist, sich das vorzustellen, weil es trifft ja nicht die, die immer schon schwach waren. Es trifft ja meistens die, denen man eigentlich sehr viel Resilienz zutrauen würde, wo man eigentlich das Gefühl hat, die managen ihr Leben, die haben das voll im Griff. Das sind starke Frauen, ja. Also mich hat man mit Sicherheit auch als starke Frau bezeichnet damals, ja. Und als ich dann zusammengebrochen bin, waren alle so, was, du? Konnte sich gar keiner vorstellen, ja.
Also mir kommt da jetzt so der Gedanke, dass das auch aber viel damit zu tun hat, was die Gesellschaft erwartet von ihren Mitmenschen.
Definitiv,
also,
ja.
So schwach sein, bei so einem Manager-Typen, das geht ja gar nicht.
Geht,
ne?
Gar nicht, ja. Also schwach sein, auch für uns Frauen, ja. Also wenn man jetzt die männliche und weibliche Energie hernimmt, ja, ist ja Schwachsinn eher das Weibliche quasi, ja.
Genau.
Das dürfen wir ja gar nicht mehr, ja. Weil wären wir schwach, könnten wir ja nicht mehr die Positionen erhalten, die wir uns erarbeitet haben über viele, viele Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte. Und ja, das ist halt schwierig, ja.
Und da schwingen dann ja auch Ängste mit, den Job zu verlieren.
Zum Beispiel, ja.
Wobei, wenn man dann endgültig komplett zusammenbricht, ist er ja vermutlich
auch
weg.
Aber keiner geht ja davon aus, dass er zusammenbricht, ja. Also das kenne ich natürlich auch, dieses, ach, mir passiert das nicht, nein, mir geht's eh gut, ja. Also das wird sehr, sehr lange hinausgezögert, sehr, sehr lange. Und selbst wenn sie dann zusammengebrochen sind, selbst dann brauchen sie noch Zeit. Also selbst dann glauben sie es noch nicht. Selbst dann glauben sie, es ist in 2 Monaten alles wieder gut. Also das ist wirklich ein sehr, sehr langer Akzeptanzprozess.
Wenn man jetzt nur mal, um die Frage zu beantworten, also man kann es eigentlich nicht erklären.
Man kann es schon erklären. Also ich bemühe mich ja in meinen Workshops immer sehr, also speziell eben in Firmen, wo ich das auch mache, oder betroffene Zielgruppen wie Lehrerinnen und Lehrer sind ja auch häufig betroffen, weil sehr anspruchsvoll. Da ist das zum Beispiel, was du gesagt hast, die Rolle des Lehrers, da wird mittlerweile so viel drauf projiziert, ja, und so viel erwartet, das kann ein Lehrer ja gar nicht, also eine Lehrerin gar nicht, also das ist ja gar nicht möglich, das ist ja unmenschlich, was da erwartet wird, ja.
Das ist richtig.
Und da muss ich mich halt abgrenzen können und das können halt viele nicht. Und gerade bei Lehrerinnen und Lehrern merkt man das halt, die sind oft sehr idealistisch, ja, und gehen natürlich mit sehr hohen Ansprüchen an ihre Arbeit und an das, was sie tun. Und da ist es natürlich dann nicht verwunderlich, dass wenn so Situationen wie Corona zum Beispiel passieren, wo sich alles ändert und die Ansprüche gigantisch sind, dass dann natürlich viele wegbrechen, weil es einfach nicht mehr geht, ja. Und da versuche ich schon, das zu erklären, aber ich versuche es halt wirklich auf der physischen Ebene zu erklären. Also was da physisch passiert, eben in dem Stresshaushalt, wie der zusammenbricht, was das für Folgen hat. Ich versuche auch aufzuzeigen, welche Symptome deuten darauf hin, dass der quasi hineinschlittert gerade? Welche Symptome deuten schon darauf hin, dass es echt übel aussieht, ja? Und wie man halt helfen kann. Und helfen kann man am besten, so wie du vorhin auch schon richtig gesagt hast, helfen beim Reflektieren. Immer wieder sagen, hey, du, mir fällt auf. Ich mache mir Sorgen, ja? Und vielleicht das eine oder andere Hilfsangebot auch konkreter mal ansprechen, ja? Weil es gibt ja Selbsthilfegruppen, es gibt Beraterinnen wie mich, es gibt Therapeutinnen, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten.
Ja, was mir halt auffällt, das ist, glaube ich, grundsätzlich bei Erkrankungen, dass das Umfeld sich oft schwer tut. Wie tue ich jetzt? Und was das Unangenehme ist, dass viele sich dann zurückziehen, ne? Weil sie eben nicht wissen, wie sie tun soll. Hast du da einen Tipp?
Ja, also ich habe eine eigene Do's and Don'ts Liste für den Umgang mit Betroffenen.
Ah.
Und da sind ein paar überraschende Sachen dabei. Also ganz grundsätzlich rate ich immer allen Angehörigen von Betroffenen oder Kolleginnen von Betroffenen, achtet auf euch selbst. Weil man ist natürlich sehr stark dazu verleitet, wenn jemand anderen in einer Krise steckt, wenn es jemand anderen schlecht geht, dann sich selber quasi mehr aufzuladen, als man vielleicht gerade gut, was einem gut tut, was man gut verträgt, ja, um den anderen zu entlasten. Ja, man bezieht auch sehr viel auf sich persönlich, obwohl es einem gar nicht persönlich betrifft, weil der andere jetzt zum Beispiel, wie du sagst, sich zurückzieht, ja, oder irgendwie abweisend reagiert oder irgendwie kühl ist. Weil das ist ein typisches Symptom bei Burnout-Betroffenen. Die fangen irgendwann an, sich zurückzuziehen oder werden sozial irgendwie so abgestumpft, ja, können dann auch gar nichts mehr empfinden. Das ist für die auch ganz schlimm, weil die können sich auch gar nicht mehr mitfreuen mit irgendjemandem oder im schlimmsten Fall, da stirbt vielleicht jemand und die können da gar nicht mehr Mitgefühl oder Traurigkeit zeigen, ja. Und das ist halt ganz schier, sowas, ja. Und wenn man sowas mitbekommt bei einem Menschen, den man lieb hat, ja, der einem sehr nahe ist, tut das auch extrem weh, ja. Und man fühlt sich da auch ein Stück weit hilflos und weiß auch gar nicht, hat das jetzt was mit mir zu tun oder nicht. Also da, diese Abgrenzung ist ein Thema, das ich gerne anspreche. Aber auch dieses, ich als Nicht-Burnout-Betroffene, die vielleicht auch keine Erfahrung damit hat, gibt natürlich ganz andere Ratschläge als jemand, der das erlebt hat. Also wenn ich jetzt mit einer Burnout-betroffenen Klientin spreche, weiß sie, dass ich weiß, wovon wir reden. Ja?
Ja.
Das heißt, sie wird von mir nie einen plumpen Ratschlag bekommen. Na, probier doch das oder mach doch das. Ja? Weil vieles, was für einen normalen Menschen funktioniert, funktioniert für Ausbrennerinnen nicht. Ein ganz ein klassisches Beispiel. Ich biete explizit für Burnout-betroffene Frauen ein Achtsamkeitsretreat an. Warum? Weil es heißt immer, na, bestressen, entspann dich doch, mach Achtsamkeitsübungen, ja, du meditieren, ja. Versuch dir mal vorzustellen, wenn du dauergestresst bist und immer auf diesem 100er-Level bist, dich hinzusetzen und entspannt zu meditieren. Du wirst wahnsinnig, ja. Also was da in deinem Kopf abgeht, ja. Also du könntest Wände hochrennen, ja. Das heißt, das ist einfach nicht möglich. Das heißt, da braucht es einfach eine Art von Achtsamkeitstraining, sage ich jetzt einmal, das abgestimmt ist auf dieses Stressniveau, ja. Und auf das, was da halt in deren Körper abgeht, ja. Und das wird halt einfach total übersehen, dass das anders ist, ja. Und zu sagen, na, dann geh halt einmal früher schlafen oder mach dies oder mach jenes, ja. Da wird einfach nicht berücksichtigt, dass das alleine einfach nicht ausreicht, ja. Weil das Stresslevel ist trotzdem da. Mhm. Der geht deswegen nicht runter, nur weil ich jetzt früher schlafen gehe, ja. Und das Wellnesswochenende, wie gesagt, kann nicht 2 Jahre Raubbau am Körper wieder gut machen. Das funktioniert einfach nicht, ja. Und das sind halt so Sachen, gute gemeinte Ratschläge sind halt nicht immer sinnvoll, ja. Und das ist halt das, wo ich versuche zu sensibilisieren. Auch dieses, die Selbstständigkeit und die Selbstwirksamkeit der Betroffenen erhalten. Die sind, wie ich vorhin schon beschrieben habe, sehr hilflos oft, ja, weil die können keine normalen Alltagsentscheidungen mehr treffen. Eines der plakativsten Beispiele einer Klientin von mir, sie geht in den Supermarkt und will Toastbrot kaufen. Steht vor dem Regal, sieht die 15 verschiedenen Marken von Toastbrot, hat dort eine Panikattacke und geht nach Hause ohne Toastbrot, weil sie nicht dazu in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen, was für ein Toastbrot sie kauft. Oder sie steht vor dem Supermarkt und weiß nicht mehr, wie sie nach Hause kommt, obwohl sie diesen Weg seit 15 Jahren jeden Tag geht. Ja, also die sind zum Teil echt hilflos. Die meisten fahren nicht mehr Auto, weil sie einfach Angst haben beim Autofahren, weil sie die Konzentrationsfähigkeit nicht haben, die Orientierung nicht mehr haben, viel sensibler sind, viel ängstlicher sind, ja. Also da passieren so viele Sachen, die dich echt hilflos machen. Und dann von jemandem anderen Hilfe annehmen, der dich so hilflos sieht und gleichzeitig erwarten, aber ich möchte, dass du meine Selbstwirksamkeit auch förderst und stärkst. Das ist halt eine schwierige Gratwanderung, muss ich sagen. Also man wirkt halt mehr wie ein hilfloses Opfer und will aber eigentlich selber total handlungsfähig und selbstwirksam sein.
Aber was sollte das Umfeld jetzt tun?
Also ich würde sagen, helfen, wo ich kann, aber ohne über meine eigenen Grenzen zu gehen. Das heißt, wenn es etwas gibt, nehmen wir an, wir sind in einer Beziehung, ja, und mein Partner ist jetzt Burnout betroffen, dann kann ich versuchen, gewisse Dinge von ihm wegzunehmen, ja, um ihn zu entlasten. Aber es macht keinen Sinn, alles von ihm wegzunehmen, weil er soll ja auch noch selbstwirksam bleiben, ja. Aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Geduld, weil diese Selbstwirksamkeit ist nicht so zuverlässig, wie ich es vielleicht von früher gewohnt bin. Also wenn er zum Beispiel sagt, er möchte im Haushalt etwas übernehmen oder mit den Kindern etwas Bestimmtes übernehmen, wird er nicht jeden Tag dazu in der Lage sein. Punkt. Und da muss ich halt die Schnittmenge finden, zu sagen, okay, ich übergebe dir immer noch Verantwortung, du darfst deine Selbstwirksamkeit leben, aber ich kann auch damit leben, dass es nicht immer so gut funktioniert, dass du nicht immer so gut funktionierst. Also dieses Verständnis auch aufbringen. Und gleichzeitig auch immer wieder sagen, hey, hier ist jetzt einmal meine Grenze erreicht, ich kann jetzt nicht mehr. Ja, ich kann nicht alles abdecken, was du nicht schaffst. Ja, auch das klar aussprechen, ja.
Das stelle ich mir alles sehr schwierig vor. Es ist sehr
challenging. Also ich begleite ja auch Leute, die Betroffene im Familienumfeld haben und das ist wirklich immer schwierig. Also das kann man, also das ist, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich hier austauscht, eben in Selbsthilfegruppen oder eben eine Begleitung sucht, ja, je nachdem, was einem halt liegt, ja, also Selbsthilfegruppen meiner Erfahrung nach bringen wahnsinnig viel, ja, weil man halt Leute trifft, die ähnliche Erfahrungen haben und die total verstehen, worum es da gerade geht und alleine die Tatsache, dass ich nicht alleine bin damit, ja, hilft natürlich schon sehr, ja, aber ja, du sagst es, es ist nicht einfach.
Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass in Bezug auf die Behandlung von Burnout, dass du da auf etwas draufgekommen bist oder etwas entdeckt hast, das oft übersehen wird. Weißt du das noch, was das war?
Also ich glaube zu wissen, auf was du anspielst, Mir geht es vor allem darum, was angeboten wird im Zusammenhang mit der Behandlung. Ja? Weil wir haben ja vorhin schon gesprochen über medikamentöse Behandlung, es gibt Psychotherapie, es gibt auch Selbsthilfegruppen und so weiter. Es gibt Reha-Angebote, ambulant, klinisch, also dass man sich auch wirklich stationär für ein paar Wochen quasi rausnimmt aus dem Alltag. Das, was aber fehlt, ist dieser Schnittpunkt von, ich habe jetzt Reha gemacht, ich habe jetzt mit Therapie begonnen und habe wahnsinnig viel gelernt, aber wie komme ich jetzt wieder in mein Leben zurück? Also das fehlt so ein Stück weit, ja. Also die Klientinnen, die ich begleite, und deswegen habe ich mich auch auf diese Gruppe quasi spezialisiert, denen fehlt genau das, so eine Umsetzungsbegleitung zurück ins Leben. Weil oft will man ja sein Leben neu gestalten, weil so wie man es verlassen hat, ja, will man es ja nicht haben, ja. Mhm. Beziehungsweise man kann da doch oft nicht mehr wieder zurück. Also das ist ja für viele ganz unmöglich. Und da ist es halt spannend, weil das kann eine Psychotherapie oft gar nicht leisten. Schon alleine vom Umfang her nicht, ja. Und die ist ja oft damit beschäftigt, hier, ich sage es einmal, die Krankheitsbilder, die diagnostiziert sind, zu behandeln, ja. Und damit werden ja auch oft viel Kindheitstrauma und so weiter aufgearbeitet und viele andere Dinge. Und da fehlt es dann halt einfach an dieser Umsetzungsbegleitung, an dieser praktischen Begleitung, sage ich jetzt einmal, ja. Und das ist zum Beispiel das, wo ich meine Nische habe. Und das ist das, wo ich halt festgestellt habe, das fehlt einfach, ja. Also nach einer Reha und jetzt ist dann oft halt die Frage, ne?
Mhm. Magst du uns da erzählen, wie du das machst, wie du die Menschen begleitest?
Wo fange ich an? Also, das kommt natürlich immer auf die Person an, aber ich versuche meistens mit Orientierung zu beginnen. Ja, viele wissen oft schon, wohin sie nicht mehr wollen. Also dieses Weg von, diese Fragen sind meistens schon recht gut geklärt, aufgrund der Reha, aufgrund der Therapie und so weiter. Was oft fehlt, ist dieses, wohin soll die Reise überhaupt gehen? Wie möchte ich denn mein Leben gestalten? Weil was passiert, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin? Ich mache natürlich wieder das Gleiche wie vorher, weil ich kenne ja nichts anderes und ich habe keine andere Ausrichtung. Also das ist zum Beispiel etwas, was ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, dieser Kompass quasi, die innere Ausrichtung. Ich sage immer innerer Kompass dazu, dass wir uns das anschauen. Und da gehe ich zum Beispiel in die Tiefe, wir schauen uns an, welche Werte habe ich? Weil selbst wenn ich keine Lebensvision habe, selbst wenn ich keine konkreten Ziele für mein Leben habe, ja, irgendwie treffe ich ja doch meine Entscheidungen. Und das ist meistens aufgrund dessen, wie schaut mein Wertesystem aus. Deswegen schauen wir uns das Wertesystem sehr genau an. Ja, aber das kennen viele gar nicht. Also wenn du die Menschen fragst, was sind denn deine 5 wichtigsten Werte? Ja, wirst du wahrscheinlich in erstaunte Augen blicken und keiner wird was sagen können. So, Familie, Gesundheit und dann wird schon nur noch konstruiert, ja. Und da mache ich halt auch schöne Übungen dazu, damit das halt auch wirklich vom Herzen kommt und nicht aus dem Kopf, weil das ist auch oft ein großes Thema.
Mhm, genau, ja. Ist sehr interessant. Und wie lange dauert so eine Begleitung?
Das ist sehr unterschiedlich. Tatsächlich sind viele Burnout-Betroffene sehr lange bei mir, auch mit Unterbrechungen. Das hat damit zu tun, dass eine Genesung beim Burnout grundsätzlich leider eine sehr langwierige Geschichte ist, auch mit Rückschlägen verbunden ist. Also, das ist ja vorher gesagt, es bleibt oft nicht bei einem Burnout, ja, sondern es kann immer wieder sein, dass man in so eine Spirale rutscht. Ja, ich habe ja selber auch die Erfahrung gemacht, ich habe mehrere Burnout-Episoden in meinem Leben schon gehabt, keinen weiteren Zusammenbruch mehr, Gott sei Dank, weil ich habe ja gelernt, aber das kann halt immer wieder kommen, ja. Und ich bin halt jemand, der zum Beispiel Krisen offensichtlich magisch anzieht, ja. Und solche Menschen gibt's halt, die sehr schwierige Lebenssituationen einfach haben. Ich habe vorhin die Alleinerzieherinnen angesprochen, ja. Die Situation wird ja nicht besser, ja. Die ist alleinerziehend, bleibt alleinerziehend oft, ja. Mhm. Und wenn sie in diesem Zustand ist, ist es auch selten so, dass sie offen ist für eine Partnerschaft oder so, weil wer möchte, wenn es einem so geht, sich verlieben oder sich auf jemand Neuen einlassen, das ist ja auch eine extra Challenge dann, ja. Das heißt, das sind einfach schwierige Lebenssituationen, die es erforderlich macht, dass man immer wieder situativ nachschärft und schaut, okay, wo können wir jetzt gerade was ansetzen, wo können wir jetzt was stärken? Weil es geht eben darum, die Resilienz zu stärken und zwar dort, wo sie noch ihre Schwächen hat, ja. Weil meine Erfahrung ist, dass viele Burnout-betroffene Frauen sehr resilient sind, viel aushalten, lange viel aushalten. Und irgendwann ist dann halt auch bei denen Schluss, ja. Und es gibt halt ein paar Resilienzfaktoren, wo sie schwächeln, wo sie fast alle schwächeln. Zum Beispiel Hilfe annehmen, Beziehungen pflegen, ja, um den Klassiker zu nennen, ja. Und da schärfe ich halt sehr stark nach, ja. Ich erinnere sie immer wieder daran, was sie schon geschafft haben, ja. Weil das vergessen die auch gerne, ja. Also die glauben immer, ja, das ist ja immer noch alles so schlecht wie damals. Ich so, ach so, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vor 6 Monaten war das noch so und so und so. Ah ja, du hast recht, ja. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, ja, dass sie auch immer wieder diese Bestärkung bekommen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass sie das gut machen, ja. Und es ist für sie auch einfach total wichtig, jemanden zu haben, mit dem sie reden können, der sie einfach versteht.
Mhm.
Also dieses einfach mal aussprechen, wie es einem geht, ohne verurteilt zu werden, weil man weiß, das Gegenüber weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, ja. Also das ist für viele auch sehr wichtig. Deswegen auch die Selbsthilfegruppe echt enorm wertvoll, sowas, ja.
Was war eigentlich deine Motivation, dass du jetzt anderen helfen willst?
Dieses Gefühl, dass da einfach genau da was fehlt. Da ist so ein Missing Link und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann den gut füllen, aufgrund meiner Erfahrung. Weil man sagt ja oft, psychosoziale Berater wie ich sollen nicht ihr eigenes Thema quasi zum beruflichen Schwerpunkt machen. Und Burnout ist ja jetzt kein leichtes Thema, ja. Aber es belastet mich nicht. Im Gegenteil, ja. Also, das klingt jetzt blöd, aber es erfüllt mich, ja, wenn ich sehe, dass ich da unterstützen kann, dass ich da so aktiv helfen kann. Und dass dadurch eben jemand ein Stück weiter rauskommt und mehr in sein neues Leben findet quasi, ja. Und alleine das, also die vielen Geschichten, die ich schon erlebt habe, würden schon reichen als Motivation, ja. Und das hat sich halt so herauskristallisiert. Irgendwann sind dann nur noch die Burnout-Betroffenen zu mir gekommen. Ich habe mir gedacht, okay, gut, dann wird das wohl so sein.
Das heißt, du hast dich so hingearbeitet zu dem. Das braucht diese Unterstützung, dieses zu wiederholen, du hast schon was geschafft und dieses persönliche Arbeiten an dem, wie soll es jetzt werden? Also das hast du nicht gehabt oder ist das bei dir dann irgendwann einmal wie?
Also ich hatte einen Therapeuten, aber den habe ich lange gesucht. Also ich habe 7 verschiedene Leute ausprobiert, bevor ich bei dem gelandet bin, ja. Und das war auch eine sehr, wirklich, also ein Zufall hat zum nächsten geführt, ja. Und der wollte dann unbedingt mit mir arbeiten, sonst hätte ich den gar nicht in Erwägung gezogen, weil der war mir viel zu teuer, den hätte ich mir damals gar nicht leisten können, ja. Und wir haben aber dann eine Möglichkeit gefunden und ich war sehr froh, dass ich bei ihm war, weil er war der Erste, der mich verstanden hat, ja. Und wo ich das Gefühl habe, der fühlt, worum es mir geht, ja, und was ich jetzt wirklich brauche. Und das ist halt schwierig, so jemanden zu finden, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Und die anderen Episoden waren sehr unterschiedlich. Also die waren ja nicht alle gleich. Das habe ich von der ersten erzählt, die zum Zusammenbruch geführt hat. Die anderen waren anders. Also die letzte zum Beispiel war aus rein beruflichen Gründen. Ja, ich war privat wie immer nicht stabil, aber das war jetzt nicht so das große Thema. Aber beruflich war das eine extrem maximal angespannte Situation. Die hat es geheißen, dauert nur ein paar Wochen und dann hat es Monate gedauert und wurde immer wieder verlängert und immer wieder verlängert. Das heißt, kein Ende in Sicht. Und ich habe damals Schlafstörungen entwickelt zum Beispiel. Ja? Die haben jahrelang angehalten, also über 7 Jahre. Ich habe fast nichts geschlafen. 1,5 Stunden, 3 Stunden am Tag war normal. Ja? Da habe ich schon glücklich sein können, wenn ich das geschafft habe. Ja? Und da entwickelst du natürlich Bewältigungsstrategien, weil wie überlebst du das, ja? Wenn du jahrelang mit nur so wenig Schlaf auskommen musst und trotzdem leistungsfähig sein sollst, ja. Und mit jeder Burnout-Episode habe ich halt irgendwas Neues gelernt bei mir selbst und mir da halt auch entsprechend Sachen angeeignet, halt auch sehr viel gelesen oder in der Persönlichkeitsentwicklung relativ viele Ausbildungen gemacht, ja. Und schlussendlich dann halt auch die zur psychosozialen Beraterin, um es auch beruflich verwenden zu können. Und ich muss sagen, dieses aus der Praxis für die Praxis hilft halt schon vielen Klientinnen, ja, weil ich erzähle nichts Theoretisches, sondern ich oder meine Klientinnen oder beide haben das schon ausprobiert, wissen schon, dass das so funktioniert und kennen auch schon die Tücken und so weiter und so fort. Ja, also das ist, glaube ich, das, was es so wertvoll macht, dass ich die Erfahrungen halt auch gemacht habe Und man sieht halt auch anhand von meinem Beispiel, ja, man ist vielleicht dauerhaft gefährdet, ja, so wie wenn ein Suchtkranker die Sucht überwindet, ist er trotzdem aber immer suchtgefährdet, ja, also er kann ja immer wieder zurückrutschen, das kann halt passieren, ja, einmal süchtig, immer süchtig, sagt man so schön, ja, und das ist halt da ähnlich, ich bin nun mal eine Ausbrennerpersönlichkeit, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausbrenne, ist einfach größer und deswegen ist es gut, wenn ich hier bestimmte, ich sage auch Sicherheitsmechanismen aktiviere bei mir, dass bei mir sofort bestimmte Alarmglocken angehen, ja. Und das ist halt heutzutage jetzt bei mir so, ich reagiere relativ schnell, also auch wenn mein Körper Symptome zeigt oder wenn ich emotional Symptome habe. Und das kann ich natürlich auch entsprechend weitergeben und in der Begleitung berücksichtigen, sowas, ja.
Im Sinne von Prävention, hast du da einen Tipp, wie man, was man tun kann, dass man erst gar nicht in einem Burnout rutscht?
Etwas sehr, unter Anführungszeichen, praxisnahe, was eigentlich allen Menschen gut täte, kann ich schon auch sagen. Ich spreche immer gerne von Energie statt Zeitmanagement zum Beispiel. Ich bin eine Zeitmanagement-Trainerin jahrelang gewesen und habe aber in den Zeitmanagement-Trainings erkannt, es geht in Wahrheit nicht ums Zeitmanagen, weil wir tun ja keine Stunden managen, sondern in Wahrheit geht es darum, meine Energie zu managen. Das heißt, ich tue nicht Stunden managen im Sinne von, okay, ich habe heute Wachstunden, keine Ahnung, 12, die ich frei zur Verfügung habe und die verwende ich so und so viel für die Arbeit, so und so viel für die Anreise und Rückreise, so und so viel gehe ich mit dem Hund Gassi und einkaufen und versorge die Kinder, bla bla, sondern wie viel Energie steht mir überhaupt zur Verfügung? Das heißt, was an meinem Tag gibt mir Energie, was raubt mir Energie, ja, was sind zum Beispiel die größten Energieräuber und Energie, also die Zeitfresser, die Energievampire in meinem Leben und danach zu bemessen, okay, wie manage ich jetzt die Zeit, ja? Und das muss man halt auch erst einmal behirnen und die meisten Burnout-Betroffenen überschätzen ja total, wie viel Energie sie haben und wie viel sie schaffen können in welcher Zeit, ja? Das ist ein ganz typisches Phänomen, kann man sehr oft beobachten. Typische Ausbrennerinnen haben das, ja? Ich habe das zum Beispiel auch, ja? Also das ist so ganz typisch, man überschätzt sich einfach ständig und permanent, ja? Weil man eben nicht das Energiethema sieht, sondern das Zeitthema. Ganz banales Beispiel.
Das ist super spannend, muss ich
sagen. Weil wenn ich von einem Thema ins nächste switche, man kennt das ja, man ist in der Arbeit, man hat ein Meeting, dann hat man ein anderes Meeting oder dann unterbricht einem ein Kollege oder dann muss man dringend einen Kundenanruf tätigen. Ganz unterschiedliche Aufgaben, die ganz unterschiedliche Energien erfordern. Das eine stresst uns mehr, das andere weniger. Vielleicht hat man super guten Draht zu seinen Kundinnen und Kunden und das ist easy, aber die Präsentation beim Vorstand, die stresst einen, ja, zum Beispiel. Dann brauche ich aber dafür dieselbe Zeit vielleicht, aber ganz andere Energie, ja, und die Vorbereitung ist eine andere, das Runterkommen ist ein anderes und so weiter, ja. Oder das Gespräch mit meiner Freundin stresst mich vielleicht weniger wie das mit meiner Schwiegermutter, ja. Und na, um einen Klassiker zu nennen, ja, aber das ist dieselbe Zeit, das Telefonat dauert eine halbe Stunde. Aber das eine frisst mich auf und das andere gibt mir Energie, ja. Das heißt, es geht nicht um die Zeit. Es geht immer darum, was gibt mir Energie? Wie viel habe ich zur Verfügung? Und wie investiere ich diese, ja? Und wenn man das anfängt zu behirnen und seinen Alltag diesbezüglich analysiert, kommt man auf viele Aha-Momente, weiß ich aus meinen Workshops.
Aha, das heißt, man soll eine Analyse machen und selber sozusagen schauen, wo entzieht mir die Energie und wo bin ich aufgetankt? Und
genau.
Dann schauen.
Genau. Und dann kann ich die Hebel verändern, ganz genau. Ach, und dann finde ich auch das für mich passende Zeitmanagementsystem, ja. Weil vorher ist es relativ sinnlos, ja.
Also, das ist ein ganz cooler Tipp, muss ich sagen. Das werde ich ausprobieren. Sehr gut. Ja, ich denke, ich weiß nicht, meine Fragen sind gefragt. Hast du das Gefühl, dass etwas noch gesagt werden soll?
Also ich glaube, die wesentlichen Punkte haben wir alle besprochen. Ich überlege gerade, ob es irgendetwas gibt, was mir ein dringendes Bedürfnis wäre. Also die jetzt zuhören, und vielleicht sich an der einen oder anderen Stelle erkannt haben und sich denken, vielleicht doch, ja. Einfach mal ein bisschen recherchieren, fragen, vielleicht auch mal eine Expertin, einen Experten aufsuchen und einfach einmal abklären, ob man vielleicht gefährdet ist oder ob da was ist. Weil je eher man es erkennt, desto leichter ist es, da wieder rauszukommen, beziehungsweise desto unbeschadeter kommt man da wieder raus. Weil, das muss ich schon sagen, ich habe vorhin meine Schlafstörungen angesprochen, Burnout kann halt echt schlimme Folgen haben und Schlafstörungen haben massive Folgen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und ich leide bis heute darunter. Also wenn man es vermeiden kann, sollte man es vermeiden, ja.
Ja, auf jeden Fall. Sehr interessantes Thema. Vielen Dank, dass du das machst. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch einen Wordrap für dich oder für uns.
Bin gespannt.
Zum Thema Feminismus. Und zwar, Feminismus bedeutet für dich?
Aktuell würde ich sagen, weibliche Energie gehört in die Führung und das ist für mich heutzutage Feminismus, dass wir Frauen das auch fühlen und uns das zutrauen.
Ja, das ist was Wahres, was du da sagst. Und es wird uns auch allen gut tun.
Definitiv. Ich glaube, die Weltrettung geht ohne nicht.
Ja, Frau sein heißt für mich?
Schwierig in der heutigen Zeit. Wir haben es eh schon angesprochen. Mich immer wieder auf diese Urkraft, diese weibliche zurückzubesinnen und auch mich trauen, schwach zu sein, weil wir es vorher so schön gesagt haben, ja. Also das ist für mich tatsächlich tägliche Praxis, das Üben und Fühlen. Traue ich mich noch, Frau zu sein, also weiblich sein.
Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn?
Wenn man mir auf Augenhöhe begegnet. Wenn man mich ernst nimmt und wenn ich halt auch Frau sein darf, ohne dass es jetzt irgendwie abgestraft wird, weil man was Männlicheres erwartet, ja.
Ein feministisches Vorbild ist?
Für mich? Veit Lindau, der ist ein Feminist. Und es war der erste Mann, der mir als Feminist begegnet ist. Und das fand ich total faszinierend, muss ich sagen.
Interessant.
Weil ich bin tatsächlich über einen Mann zum Feminismus gekommen. Mag total blöd klingen, ja. Aber ich war dem Feminismus gegenüber immer sehr skeptisch und dachte, Feminismus, na, ich weiß nicht. Also diese Männerhasserin, dieser Klassiker, den man sich da halt so vorstellt. Ja, bis ich da halt über einen Mann auf dieses Thema aufmerksam geworden bin und mich da ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe. Und jetzt habe ich ein bisschen ein anderes Bild. Also deswegen würde ich ihn tatsächlich nennen als erstes, ja.
Sehr spannend. Wenn du einen Tag Frauenministerin sein kannst, dann?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil welches Problem geht man als erstes an? Ich glaube, was einer den größten Hebel bewirken würde, wäre die verpflichtende Vaterauszeit, wenn Kinder da sind, und die Gleichstellung beim Gehalt. Das wäre für mich sind das die zwei größten Hebel, die ich so erlebe in meinem Umfeld. Ist zwar jetzt sehr pragmatisch, aber das wär's.
Oft helfen die einfachen Dinge, ne?
Also, wenn es so einfach wäre.
Wenn es so einfach wäre, ja. Aber sozusagen, das ist jetzt ja wirklich schon sehr lange bekannt. Und wenn das endlich einmal in die richtige Richtung geht, dann ist schon ein großer Schritt getan.
Ja. Na, ich glaube, dass das viele, viele Möglichkeiten schaffen würde, die Frauen heute halt einfach gar nicht haben. Und Männer einfach auch die Möglichkeit brauchen, sich neu zu identifizieren mit einer neuen Männerrolle, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Das Patriarchat wird zwar immer angekreidet, aber es gibt ja noch kein neues Männerbild, an dem sie sich orientieren könnten, viel zu wenig Vorbilder. Und ich glaube aber, wenn sie in andere Rollen reinschlüpfen, eben auch in die Vaterrolle stärker hineingezogen werden und auch wissen, okay, der Beruf ist nicht alles, ja, das würde schon viel tun, glaube ich. Und man merkt das ja bei den Vätern, die es tun, dass es was macht.
Ja, genau.
Und deswegen fände ich es sehr wertvoll, ja. Und die jüngeren Generationen sind da ja Gott sei Dank offener.
Die sind offener, ja, Gott sei Dank.
Also ich habe da Hoffnung.
Sie versuchen das zumindest zu leben, ja.
Ja, ich habe da Hoffnung.
Ja, habe ich auch. Und das hast du wirklich schön gesagt. Was würdest du deinem 11-jährigen Ich heute gerne sagen?
Hm. Was wäre so der ultimative Ratschlag für mein 11-jähriges Ich? Vertrau deiner Intuition, würde ich ihr sagen, weil die ist viel zu verkopft geworden. Die hat irgendwann aufgegeben, auf ihre Intuition zu hören. Ich glaube, ich würde ihr diesen Tipp geben, dann würde sie schneller wieder dorthin zurückfinden.
Weil sonst hätte ich jetzt noch gedacht, was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen?
Das Gleiche. Weil da ist es quasi in die Verstandesrichtung gegangen damals, ja. Und ich bin heute zum Beispiel sehr auf dieser Intuitionsschiene unterwegs, weil ich einfach spüre, dieses weibliche Intuition ist ja auch wieder sehr stark weiblich, entschleunigt, macht es gelassener, macht das Leben leichter. Man ist mehr im Fluss und das spürt man einfach, ja. Und ich glaube, wir Frauen brauchen das.
Die letzte Frage, ein Buch, das du uns empfehlen kannst.
Naja, wenn wir da schon beim Thema waren, ich habe den Veit Linder schon angesprochen. Wie hat das Buch geheißen? Genesis hat das Buch geheißen. Möchte ich in dem Zusammenhang gerne empfehlen. Es gibt aber auch ein schönes Burnout-Buch, das ich empfehlen kann, speziell für Frauen. Von der Sabine, müssen wir wahrscheinlich in den Shownotes nachreichen, mir fällt jetzt der Nachname nicht
machen
ein.
Wir.
Aber da geht es tatsächlich um Frauen im Burnout, weil die ganz spezielle Herausforderungen haben und die werden da echt gut beschrieben und die hat da ganz, ganz viele Praxistipps auch einfach, ja. Finde ich echt ein tolles Praxisbuch, ja.
Super, vielen Dank. Ja, dann herzlichen Dank für das sehr interessante Interview und deine Zeit. Sehr tolles Gespräch.
Ich danke dir, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Alles Liebe.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social Media Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.